SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Am stärksten charakterisiert hat ihn für mich sein Erkenntnisinteresse, seine Neugierde, ja, seine Präzision, seine Offenheit und sein sehr feiner Humor. Er war kein Moralist, nein, sondern ein analytischer Erzähler, dessen Denken und Schreiben von einer tiefen Skepsis gegenüber Illusionen und einem sehr starken Vertrauen in die Erfahrbarkeit der Welt geprägt war.
Gabriele Evens, Leiterin des Archivs Literatur in Köln.
Das Vermächtnis für mich aus seiner Arbeit ist die radikale Idee von Literatur. Also die Erfahrung oder das Wissen, dass Literatur eine eigenständige Erkenntnisform ist, eine eigenständige Form des Ausdrucks menschlichen Bewusstseins, neben der Wissenschaft oder neben dem politischen Denken oder neben dem psychologischen Denken, eine eigenständige Form der Wahrheitsfindung, auf die man sich einlassen muss, um das Geheimnis des Lebens, dem ein bisschen näher zu kommen.
Helge Malchow, von 2002 bis 2018 Verlagsleiter des Kölner Verlages Kiepenheuer und Witsch.
Die Realität ist das eigentliche Fantastische. Zu Leben und Werk des Kölner Schriftstellers Dieter Wellershoff. Ein Feature von Peter Henning.
Dieter Wellershoff, 2018 im Alter von 93 Jahren in Köln gestorben, war eine untypische Figur in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Verkörperte er zunächst, er war 1959 in den Verlag Kiepenheuer und Witsch eingetreten, den im angelsächsischen Raum verbreiteten, hierzulande aber eher seltenen Typus des auch schreibenden Lektors, so konzentrierte er sich von 1981 an, im Alter von 50 Jahren, ganz auf das Schreiben von Romanen, Erzählungen und Essays.
Irgendwann muss man den Absprung wagen. Auch wenn man wie ich eine Familie hat, die vom Schreiben leben soll. Aber die Vorstellung, es nicht zu wagen, ist eine selbstzerstörerische Vorstellung. Ich habe gewusst, ich muss es jetzt wagen und ich habe in meiner Frau jemanden gefunden, der dieses Wagnis mit mir zusammengehen wollte. Bevor ich Lektor wurde, hat es einen Vorlauf gegeben. Ich habe viele Hörspiele geschrieben und auch gelegentlich erzählerische Texte. Und dann irgendwann war die Sache reif. Ich hatte das Gefühl, es kann nicht sein, dass ich mein Leben darauf spezialisiere, selber still zu bleiben und anderen sozusagen den Weg zu zeigen, den ich an euch selber auch gehen will. Das wäre irgendwie verquer gewesen für mich.
Dieter Wellershoff gehörte zur Generation von Truman Capote, Mary McCarthy und Michel Buteau, auf dessen Arbeiten er sich im Zuge seiner eigenen schriftstellerischen Entwicklung zunächst ebenso ausdrücklich bezog wie auf jene Alain Robbe-Grillets und Nathalie Sarraute, die beiden anderen Vertreter des sogenannten Nouveau Roman. 1925, als Sohn des Kreisbaumeisters Walter Wellershoff im nordrhein-westfälischen Neuss geboren, verbrachte er seine Kindheit und Jugend am Niederrhein. Seine Erinnerungen an das Leben in dem Beamtenhaushalt, in dem die Mutter für das Haus und das gesellschaftliche Leben zuständig war, beschrieb er im Rahmen seiner autobiografischen Schriften in dem Text »Ein Allmachtstraum und sein Ende« von 1981. Wer ihm Mitte der 1980er Jahre begegnete, in denen er Bücher wie die Novelle »Die Sirene« oder den Roman »Der Sieger nimmt alles« vorlegte, erinnert sich an einen manchmal etwas streng und kompromisslos auftretenden Intellektuellen, der keinen Widerspruch duldete in der Art, wie er die Welt und ihre Phänomene und das Leben und seine vom Zufall gelenkten Abläufe sah und in seinen Büchern beschrieb. Mit dazu beigetragen hatten wohl bestimmte Kritiken seiner Romane, in denen Wellershoff vorgehalten worden war, sie seien bloße Illustrationen seines literaturtheoretischen Denkens. Zudem machte man ihm, insbesondere mit Blick auf seine frühen, vom Nouveau Roman inspirierten Romane, wiederholt den Vorwurf, die französischen Einflüsse darin allzu deutlich wiederzuerkennen. So setzte der passionierte Einzelgänger, der im Gespräch als Einflüsse für sein Schreiben allem voran die Werke von Autoren wie Marcel Proust, Albert Camus, Hemingway und Leo Tolstoi nannte, fortan alles daran, diesen Kritikern zu beweisen, dass in einem ebenso messerscharf wie eigenständig denkenden Intellektuellen und ehemaligen Lektor sehr wohl ein bedeutender Schriftsteller stecken konnte. Das Resultat waren stark von seinem existenzialistischen Denken herkommende und davon durchwirkte Arbeiten, in denen er seine Seinsanalysen und die beim Blick ins Innerste des Menschen gewonnenen Erkenntnisse ins Erzählerische transponierte. Seine Vorstellung von dieser Art von Literatur hatte einmal so erklärt.
Meine Auffassung von Literatur, das wird jetzt unter Realismus behandelt, das ist ein Riesenbegriff, weil die Realität ein Riesenbegriff ist. Ich habe gesagt, bei der Diskussion, was Literatur für eine Rolle spielt im gesellschaftlichen Kontext, man muss sie verstehen als eine Probebühne unseres Lebens. Wir haben da eine imaginäre Szene, auf der wir in imaginären Situationen mit imaginären Figuren unser Leben spielen. Das heißt, uns ein Bild von dem zu machen, wer wir sind und wer wir sein könnten und auf diese Weise gewissermaßen jedes Risiko auch eingehen. Das Imaginäre ist ja sozusagen ein Sprung über das Reale hinaus. Das ist ermöglicht auch dadurch, dass es ein imaginäres Risiko ist. Man muss nicht sterben, wenn man den Tod beschreibt. Und so hat man die Chance, an die radikalsten Erfahrungen heranzugehen. Und ich glaube, das ist das Grandiose bei der Schriftstellerei, sich jedem Erfahrungsweg zuwenden zu können.
1966 war neben seiner Arbeit als Lektor zunächst sein Debütroman Ein schöner Tag erschienen, dem, was als erste und damit abgeschlossene Werkphase zu betrachten ist, bis Ende der 1970er Jahre weitere folgten. 1969 Die Schattengrenze, Einladung an alle 1972 oder 1977 Die Schönheit des Schimpansen. Und bereits hier erwies sich Wellershoff als leidenschaftlicher, literarischer Menschenforscher und Menschenerklärer, der in seinen Büchern seine erkenntnistheoretischen Gedanken literarisch durchspielte.
Die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, die waren nur etwas mehr vom Nouveau Roman beeinflusst. Von da ab ist fortschreitend die Darstellung von Menschen, menschlichen Konfliktsituationen mein Thema geworden. Aber immer mit der Perspektive, da fortschreitend mehr Komplexität in den Text reinzuholen. Widersprüche, kompliziertere Zusammenhänge.
Er war immer jemand, der sozusagen theoriegeleitet war. Ja, der also sich wie ein Schwamm seien es philosophische, psychologische, soziologische Neuerungen aufgenommen hat, rezipiert hat, dann produktiv verarbeitet hat. Und das merkt man, und das merkt man auch dem Schreiben an. Ja, das merkt man den Hörspielen an, die also sehr stark vom Existenzialismus geprägt sind, die sehr stark auch von der Gehlen-Lektüre in den 50er Jahren. Das merkt man den Gedicht, das merkt man eigentlich allen Texten an. Diese theoretische Fundierung, ohne dass er jetzt sozusagen ein Theoretiker ist. Die Essays, ich würde sie so definieren, sind eher eklektisch, aber er macht was daraus. Er arbeitet das in die Ästhetik und Poetik all seiner Texte ein.
Werner Jung, Literaturwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen im Ruhestand und Mitherausgeber der seit 2011 in 9 Bänden vorliegenden gesammelten Werke Wellershoffs. Das erste Mal begegnet bin ich Dieter Wellershoff an einem frühlingsmilden Sonntag im März des Jahres 2013. Er war damals bereits 87 Jahre alt, aber so ansteckend lebendig, intellektuell agil und voller Pläne und Ideen, wie er es als 30-Jähriger gewesen sein mochte. Vor mir stand ein Mensch, der mit großen Augen in eine Welt blickte, die es für ihn unverändert in all ihren vielfältigen Erscheinungsformen zu erkunden und mit Erkenntnisgewinn gedanklich zu durchdringen galt. Rasch entstand eine enge Freundschaft zwischen uns. Und schon bald sahen wir uns, über am Ende 5 Jahre hinweg, 2-3 Mal pro Woche, redeten über Fußball, über das Schreiben oder über seine musikalischen Vorlieben, also Künstler wie Keith Jarrett oder Frank Sinatra, und brachen immer wieder zu gemeinsamen Spaziergängen in den nahen Kölner Südpark auf. Wenn mich an Dieter Wellershoff eines von Anfang an vor allem faszinierte, dann seine im hohen Alter wie wiedergewonnene kindliche Fähigkeit zum vorurteilslosen Schauen und Staunen, wobei er die hohen, von ihm in lebenslangem Seins- und Menschenstudium erarbeiteten Denkstandards für den jeweiligen Moment des Schauens oder Lauschens großzügig beiseite schieben konnte. Dieser Zug befähigte ihn, Phänomene und scheinbar alltäglichste Zusammenhänge auf eine Weise wahrzunehmen und zu bewerten, als sehe er sie zum ersten Mal. An diesem faszinierenden Prozess ließ er mich immer wieder wie selbstverständlich teilhaben. Wenn ich ihn in der Mainzer Straße in der Kölner Südstadt besuchte, drückte er hinter uns die Wohnungstür zu und bog sogleich, wie selbstverständlich, humpelnd nach rechts in den schlauchengen, seitlich von hohen Bücherregalen dominierten, zumeist halbdunklen Flur in Richtung seines Arbeitszimmers ab. Dabei glitt er bei jedem wackligen Schritt mit den Fingern seiner rechten Hand über die aus den Regalen hervorschauenden Buchrücken, was ein kurzes, rhythmisches Schnarren erzeugte, als flattere ein in eine erleuchtete Deckenlampenschale geratener Nachtfalter aufgeregt darin umher. Das zu beobachten, erweckte in mir beim ersten Mal, denn dieses spielerische Ritual sollte sich bei den meisten unserer späteren Begegnungen auf schöne Weise wiederholen, den Eindruck, als praktiziere er das in der Manier eines Klavierstimmers, der zu Beginn seiner Arbeit die auf einen 440 Hertz Kammerton geeichte Stimmgabel anschlägt, um sich damit auf die Tonlage für unser bevorstehendes Gespräch einzustimmen. Sein lädiertes Knie, das ihn zu diesem Wackelgang zwang, in dem er bis zuletzt durch die Welt lief, hatte er sich 1944 als Frontkämpfer der Panzerdivision Hermann Göring in Litauen geholt. Eine Erfahrung, die er später wiederholt als die prägendste seines Lebens bezeichnete und in gewisser Weise sogar als einen Glücksfall. Der 16-Jährige, der in den Krieg gezogen war, kehrte daraus als verwundeter Erwachsener zurück, der verändert und geläutert durch das Erlebte die Dinge fortan mit anderen Augen sah und bewertete.
Und dann dieses Erwachen nach dem ganzen Chaos, als hätte man es nicht geglaubt, existent zu sein. Ich lebe. Was mache ich nun damit? Ich bin durch einen großen Zufall am Leben. Und dieser Zufall ist aber jetzt meine Sache. In dem bin ich geraten und es ist meine Sache. Die muss ich ergreifen. Für mich war es eine ungeheure Euphorie, zu sehen, dass ich zufällig lebe. Und es gibt ja diese Kategorie im Existenzialismus des Geworfenseins des Menschen. Man wird irgendwo hineingeworfen. Das hat nichts mit der eigenen Lebenstüchtigkeit und Suche und Orientierung zu tun. Aber von da ab, wo man geworfen ist, muss man auch sein Sein akzeptieren, erkennen, bearbeiten. Man muss es sozusagen sich zu eigen machen.
Wellershoff hatte sein Abitur nachgeholt, in Bonn Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie studiert und 1952 mit Untersuchungen über Weltanschauung und Sprachstil Gottfried Benns promoviert. Über seine 1959 begonnene Lektorentätigkeit hatte er sich langsam an die deutsche Literatur jener Tage herangetastet und nachdem er 1960 an Tagungen der Gruppe 47 teilgenommen hatte, hatte er radikal mit der dort vorherrschenden Vorstellung von Literatur gebrochen. Die durch die zahlreichen Umbrüche in der Gesellschaft entbrannten Diskussionen zum Verhältnis von Literatur und Politik verlangten, so seine Auffassung mit Blick auf die nachkommende Autoren- und Autorinnengeneration, nach einer neuen, anderen Literatur. Neuer Realismus lautete das Schlagwort.
Der Begriff neuer Realismus, der ist mir zufällig entstanden. Es gab damals eine Situation, in der das Wort Realismus verpönt war. Darunter verstand man einerseits die Nachbarschaft, nämlich den sozialistischen Realismus, und andererseits so die normale Darstellung der Realität, wie man sie aus dem Trivialroman oder aus dem Kriminalroman kannte. Und ich wollte sagen, Realität ist nicht etwas, was als etwas Bekanntes vor uns vorliegt, das wir nur abschreiben müssen, sondern sie ist etwas Unendliches, was wir erforschen müssen und was wir jedes Mal aufs Neue wahrnehmen und konstituieren.
Dazu Werner Jung, intimer Kenner des Wellerhoffschen Werks und Mitherausgeber der gesammelten Werke.
Er ist so etwas wie der die Paradigmen gesprengt hat in den 60er Jahren. Damit meine ich, er hat im Grunde dafür gesorgt, dass dieses alte Paradigma der Gruppe 47 mit ihrem Verständnis von Realismus durchbrochen wird. Stichwort Böll. Das sehr stark moralinsauer war in den 50er Jahren. Auf der anderen Seite, und das sagt er explizit in verschiedenen Texten auch, haben ihn die grotesken Elemente in der Gruppe 47 gestört, sei es Hildesheimer, sei es Grass oder auch ein früher Roman wie Ehen in Philipsburg. Mit dieser Form von Realismus der Gruppe 47 wollte Dieter Wellershoff nichts mehr zu tun haben. Deshalb sage ich Paradigmensprenger. Hat er sich vehement, nachdem er selbst Versuche unternommen hatte in die Richtung, gegen die konkrete Poesie und gegen die Benseschule. Das andere große Paradigma der Nachkriegsliteratur. Er hat damit gespielt, er hat es ausprobiert auch in seinen Texten und hat gemerkt, nein, das geht nicht, damit kommt man der gelebten Gegenwart nicht näher, weder mit dem einen Programm noch mit dem anderen Programm. Er hat es aufgeweicht, er hat eine Alternativsetzung dann vorgenommen und ich glaube, dass diese Alternativsetzung junge Leute auch an den Verlag herangeführt, dann Ende der 60er Jahre, hinter die man nicht mehr zurückgehen konnte.
Wellershoff holte junge Autoren wie Rolf-Dieter Brinkmann, Nicolas Born, Günter Säuren oder Günter Wallraff in den Verlag. Die daraus hervorgegangene lockere Gruppierung wurde unter dem Namen Kölner Schule des neuen Realismus bekannt, und er definierte damit gleichsam die fortan geltende programmatische DNA des Verlages. Wellershoff schwebte nicht zuletzt mit Blick auf seine eigenen Arbeiten eine Literatur vor, die von vom Leben berührten Menschen handelt, welche das vom Zufall regierte Dasein immer wieder in die Knie zu zwingen scheint und die am Ende begreifen, das Leben immer auch kämpfen heißt. Kämpfen um den aufrechten Gang, für Autonomie und Würde, um Liebe und Glück. Dementsprechend verstand er auch seine eigene Literatur als Versuche, die von jähen Umschwüngen und Unwägbarkeiten gekennzeichnete, gelenkte Existenz des Menschen zu erhellen und zu erklären. Seinserschließung mit den Mitteln der Sprache.
Sein bedeutet alles das, was ist. Es hat ein Sein, ist vorhanden. Aber was es ist, das müssen wir noch erfahren. Und das ist die große Leistung, ein Sein zu erschließen in seinen Widersprüchen, in seiner Besonderheit, in seinen Möglichkeiten, in seinen Schrecken. Das heißt, Seinserschließung ist die Aufgabe, ohne Angst und ohne Vorurteile zu versuchen, das, was ist und was uns nahe tritt und was wir sein könnten, wirklich anzuschauen.
Exemplarisch belegte dies sein im Jahr 2000 erschienener Erzählband »Das normale Leben«. Dieter Wellershoff benutzte seine Erzählungen, die das Plötzliche und Umschwunghafte des Lebens im Augenblick vorführen, als Resonanzverstärker menschlicher Gefühle, um das, was in den Romanen bisweilen zugunsten ausführlicher geschilderter Handlungsabläufe ungesagt bleibt, in der verdichteten, ausschnitthaften Nahaufnahme fühl- und vernehmbar zu machen. Ihm schwebten Geschichten über die Gefährlichkeit der Welt vor, über die haarsträubende Irrationalität des menschlichen Verhaltens, festgehalten in Augenblicken, in denen plötzlich ganze Lebensläufe in Frage gestellt werden. Bereits in seinen Romanen »Die Schönheit des Schimpansen« 1977 und »Der Sieger nimmt alles« 1983 hatte er dieser menschlichen Irrationalität anschaulich Ausdruck verliehen. In seinen Erzählungen aber ging er diesbezüglich noch einen Schritt weiter, indem er jeder möglichen Abschweifung ins Epische konsequent widerstand und sich stattdessen ganz auf das in Unordnung geratene und aus diesem Grund nicht selten ins Irrationale kippende Innere der jeweils beschriebenen Figuren konzentrierte. Das Resultat waren Stücke herausgerissenen Lebens, als welche Wolf-Dietrich Schnurre die kleine Form einmal treffend bezeichnete, die ihren Ursprung in einem scheinbar banalen Ereignis haben, in dessen literarischer Zuspitzung und Vertiefung sich uns gleichwohl aber das Konzentrat einer umfassenden Situation, ja, im Bestfall eines ganzen Lebens in unwiderleglicher Einmaligkeit offenbart. Dieter Wellershoff hat uns in sämtlichen Gattungen literarischen Schreibens seine Vorstellung sogenannter Seinserschließung demonstriert. Als Verfasser hellsichtiger Essays ebenso wie als Lyriker oder als Autor von Erzählungen. Auch wenn er auf der sogenannten Langstrecke, dem Roman, zuletzt seine größten Erfolge feierte. Dazu Helge Malchow, der Wellershoff über 20 Jahre hinweg als Verleger zur Seite stand.
Ja, ich finde, das Besondere an seiner literarischen Arbeit war sein konsequentes Anschreiben regelrecht gegen jede Form von ideologischem Gerüst, gegen jede Form von Message-Literatur, gegen jede Form von moralischer Verbindlichkeit für das Erzählen. Das war ein radikales, auch gefährliches Erzählen, das er nicht nur propagiert hat, sondern das er auch wirklich in seiner Literatur gezeigt hat, indem es immer um die existenzielle Dimension des Menschen und die Offenheit seines Lebens, seine Unverfügbarkeit auch durch Ideologien ging. Diese Freiheit, die damit einhergeht im literarischen Schreiben, das ist ein Vermächtnis, das mir heute immer wieder einfällt, wenn ich auch, egal ob von rechts oder von links, neuen woken Ideologien, die Literatur als Instrument betrachtet wird für die Durchsetzung politischer oder literarischer Zwecke, das war genau das, was er immer abgelehnt hat und was er durch sein eigenes Schreiben gewissermaßen bekämpft hat.
Mit Der Liebeswunsch legte Dieter Wellershoff im Jahr 2000 seinen ambitioniertesten und schlussendlich erfolgreichsten Roman vor. In dem von seiner erzählerischen Exposition her an Goethes Wahlverwandtschaften erinnernden, multiperspektivisch erzählten Roman um die Verwirrungen und Verstrickungen zweier Paare miteinander, steht bald eine der beiden darin involvierten Frauen im Zentrum, die Studentin Anja, die zuletzt in ihrem unerfüllt gebliebenen Liebeswunsch in den Freitod geht.
Eine unbestimmte Zeit sitzt sie in sich versunken in einem der beiden Sessel. Es ist, als sei sie schon nicht mehr da. Nach einer Weile steht sie auf und tritt auf die Loggia hinaus. Wieder herrscht Ebbe. Das Meer ist zurückgewichen bis zum Horizont. Es weht ein feuchter Wind. Sie ist nicht passend angezogen. Darauf kommt es nicht mehr an. Sie ist so weit weg von sich selbst, dass sie auch keine Furcht mehr hat, obwohl sie zittert. Sie wird Schluss machen für immer. Schluss mit den Täuschungen, den Demütigungen, der Angst und der eigenen Schwäche. Nur noch eine Schwierigkeit muss sie überwinden. Sie muss sich rücklings auf die Brüstung der Loggia setzen, die Augen schließen, loslassen und Kopf und Arme nach hinten werfen. Es ist eigentlich ein Kinderspiel, aber sie stellt sich ungeschickt an, weil sie so stark zittert und nicht in die Tiefe blicken will. Erst will sie richtig sitzen. Und dann? Im Fallen hört sie das laute Rauschen der vorbeiströmenden Luft.
Mit der in ihren Liebeswünschen unerfüllt gebliebenen Anja war dem seinerzeit 75-jährigen Schriftsteller eine von fern an Tolstois Anna Karenina erinnernde Frauenfigur geglückt, die, ähnlich wie später der Protagonist seines letzten Romans, »Der Himmel ist kein Ort«, alles nur mehr wie aus großer Entfernung wahrnimmt. Ein offenbar früh aus seiner inneren Balance gestürztes Wesen, welches das eigene Leben buchstäblich geschehen lässt, ohne dass es imstande wäre, sein Leben aktiv zu gestalten und bewusst in diese oder jene Richtung zu lenken. So sieht Anja dem eigenen, sich abzeichnenden Untergang ganz von außen und so unbeteiligt wie dem einer anderen zu. Ein Seinszustand, in dem ihr keines der ihr zuvor gemachten Liebesangebote den Weg in ein erfülltes Leben zu weisen vermag. Ihre Ehe mit dem steifen und wenig empathischen Richter Leonhard erweist sich für sie bald ebenso als Missverständnis wie das Verhältnis mit dem hedonistischen Arzt Paul. Mit seiner Geschichte der scheiternden Glückssucherin Anja, vor deren Schicksalsschilderung die der drei anderen Figuren im Roman nach und nach zurücktreten, hatte Dieter Wellershoff schlagend die Macht und Wirkung einer Literatur demonstriert, welche die Dinge frontal angeht und die ins Auge gefassten und sodann kunstvoll vorgeführten Konflikte furchtlos zuspitzt und auf ihre Ursprünge hin untersucht, statt sie bloß wortreich zu benennen. Ein Thema, das Wellershoff in seinem letzten, 2009 erschienenen Roman »Der Himmel ist kein Ort« noch einmal aufnahm, in welchem er die Geschichte eines jungen Geistlichen erzählt, der an seinem Gott zu zweifeln beginnt. Im Zentrum des Romans steht ein junger Vikar, der sich im Zuge der Ereignisse Gott bald nur mehr als eine schwindelerregende Ferne vorstellen kann, nachdem ein Mann eines Nachts scheinbar grundlos seinen Wagen in einen Baggersee steuert, in dem seine Frau und sein Kind sitzen. Die Frau stirbt, der Junge trägt eine schwere, irreparable Hirnschädigung davon. Händeringend um eine Erklärung für die paradoxe Tat bemüht, zu welcher der Mann bis auf die Wendung »bin geblendet worden« hartnäckig schweigt, fällt der junge Vikar nach und nach von seinem Gott ab, der eine solche absurde Tat sehenden Auges zugelassen hat. Darin erinnert er von fern an Meursault, den Protagonisten in Albert Camus' Roman »Der Fremde« von 1948. Ein Geschöpf, dem Gott nichts sagt und der sich, nachdem man ihm am Vorabend seiner Hinrichtung einen Priester in seine Zelle schickt, der ihm den Weg zu Gott als letzte Zufluchtsstätte vor seinem Ausgeliefertsein an den Tod zu weisen versucht, jeder Form des Glaubens strikt verweigert. In Rage vertreibt er den Gottesmann wie einen Quacksalber, der ihm nutzloses Zeug anzudrehen versucht, erbost aus seiner Zelle. Vielmehr wünscht sich Meursault, der, ohne es sich selbst plausibel erklären zu können, einen Araber getötet hat, für den Moment seiner Hinrichtung viele Zuschauer, die mich mit Schreien des Hasses empfangen, damit sich alles erfüllt und ich mich weniger alleine fühle. Ist es bei Camus am Ende die reinigende und seinen Helden befriedende Erfahrung einer zärtlichen Gleichgültigkeit, für die er unversehens empfänglich wird, so blickt Wellershoffs junger Pfarrer zuletzt auf das Leben und sein Wirken mit der Befremdung eines Mannes, der die menschliche Existenz bloß noch als provisorisch und vorläufig begreift. Er hat im Zuge der rätselhaften Vorgänge unversehens Bekanntschaft mit dem Absurden gemacht, für das es keine logische Erklärung gibt. Darüber um elementare, für sein Denken und Wirken als Pfarrer unerlässliche Glaubensinhalte beraubt, sieht er sich vor einen Abgrund gestellt und einer Welt gegenüber, in deren Tiefe sich nichts regt.
Als er im Bett lag und die Augen schloss, merkte er, dass sein Herz viel zu schnell schlug. Das konnte er besser aushalten, wenn er sich auf den Rücken legte und richtig zu atmen versuchte. Wieder sah er die Körper der Ertrunkenen, die von den Sanitätern aus dem Auto gezogen und auf die Bahren gelegt wurden. Ich sollte für sie beten, dachte er, und um ihr Leben bitten. Aber wahrscheinlich waren sie beide tot. Und es schien ihm verstiegen und barbarisch, Gott zu bitten, Verstorbene zum Leben zu erwecken. Er missachtete das Heilsversprechen der Auferstehung aller Toten am jüngsten Tag, das dem Tod einen großen Platz im Leben einräumte, nur nicht den endgültigen. Bei Bittgebeten, die nicht bloß allgemeine Bitten um Beistand waren, hatte er immer das Gefühl, dass sich in der Tiefe der Welt nichts rührte. Als Kind hatte er nicht so empfunden, sondern sich vorgestellt oder blind vorausgesetzt, dass ihm jemand zuhörte, der unsichtbar blieb, aber trotzdem bei ihm war, bereit, ihm zu helfen. Und es hatte sein Gefühl nicht beeinträchtigt, dass keiner seiner Wünsche in Erfüllung gegangen war. Wenn er jetzt betete, musste er vermeiden, allzu genau an Gott zu denken, denn er konnte ihn sich dann nur als eine schwindelerregende Ferne vorstellen, die seine Worte stocken ließ. Er stand auf und ging ins Badezimmer, um Wasser zu trinken. Es beruhigte ihn zu spüren, wie das kalte Wasser durch seine Kehle lief. Wie spät mochte es sein? Zwischen 2 und 3? Er wollte kein Licht machen, dann würde er nur noch wacher werden. Im Dunkeln ging er zu seinem Bett zurück und legte sich mit vorsichtigen Bewegungen hinein. Um sich herum spürte er das Haus mit seinen vielen dunklen Zimmern. Ja, so war sein Leben. So sah es aus. Es hatte ihn wieder einmal zum Narren gehalten. Ihn, einen Phantasten, der sich so leicht täuschen ließ. Manchmal glaubte er, alle anderen lebten, nur er nicht. Er wusste nicht, ob das seine Schuld war oder ein Verhängnis, das unauffällig gegenwärtig war in den Umständen und Verhinderungen, die man das alltägliche Leben nannte.
Mit der Gestalt des jungen Pfarrers war dem Atheisten Wellershoff noch einmal anschaulich die plastische Verkörperung seines existenzialistischen Denkens geglückt. Dessen Geschichte sollte seine letzte große Prosaarbeit sein. Der Himmel, gemeinhin als das Reich Gottes bezeichnet, ist für Henrichsen plötzlich kein Ort mehr, an dem sich Geborgenheit, Zuspruch oder Verständnis durch den Herrn finden ließen. Von diesem seinem Gott enttäuscht, der die Menschen sich selbst und dem unwägbaren und oftmals grausamen Spiel des Zufalls überlässt, erfährt der junge Mann stattdessen die ganze Härte seiner irdischen Geworfenheit, die ihn erkennen lässt, dass das Leben keinen immanenten Sinn hat und jeder Mensch selbst dafür verantwortlich ist, ihm eine Form zu geben und es mit Bedeutung zu füllen.
Also der Zufall ist natürlich eines der bewegendsten Elemente der Wirklichkeit. Dem Zufall verdanken wir, dass die Dinge nicht berechenbar sind, sondern dass eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten auch dabei sind. Wir erleben gewissermaßen die Aufforderung, aus einem Haufen von Spielkarten die richtigen zu ziehen oder irgendwelche zu ziehen und mit denen ein Spiel zu machen, das gewinntragend ist. Das ist eine menschliche Situation. Wir können uns das nicht aussuchen. Im Krieg hieß das eisenhaltige Luft. Und jetzt ist es zufallsträchtige Glückskarten. Es ist einfach sozusagen eine Situation, die einen packt und nicht entlässt und zu der man eine Antwort finden muss. Einfach ganz konkret, nicht? Wo lebe ich? Was tue ich? Wie muss ich jetzt reagieren? Ein Erfahrungsbeginn, der dazu führt, dass man vielleicht neue, akzeptable Möglichkeiten für sich entdeckt, aber der immer noch mit Unsicherheiten und Irritationen und Fehlerquellen und so weiter wieder befragt wird. Das Drama des Lebens heißt, dass man es vertun kann, dass man es verfehlen kann oder dass man es nicht erkennen kann, was zu tun ist. Und das ist eigentlich auch das Spannende.
Dieter Wellershoffs Bücher sprechen in ihrer direkten, unverschleierten Art davon, was es heißt, Mensch zu sein in einer prekären, vom Zufall gelenkten Welt. Zudem sind sie gespickt mit direkten oder indirekten Anleitungen zum, wenn auch häufig schmerzvollen, Sehen und Hinsehen müssen, zum Anderssehen. Dazu Gabriele Evens, Leiterin des Literatur in Köln Archivs, die diverse Ausstellungen zu seinem Leben und Werk in der Zentralbibliothek am Kölner Neumarkt kuratierte und veranstaltete und den Schriftsteller aus zahlreichen persönlichen Begegnungen gut kannte.
Wellershoffs Werke sind bis in die Gegenwart aktuell. Ihre Relevanz ergibt sich aus den zeitlosen Themen und einer realistisch-psychologisch genauen Darstellung des Menschen. Seine Literatur lebt geradezu von der präzisen Beobachtung des Menschen in der Welt. Er interessiert sich für alle alltäglichen Lebenskonflikte, Ehe, Entfremdung, Scheitern, Schuld. Seine Figuren sind komplex, ja, ambivalent, ja, nie eindimensional. Und das ist für die Literatur immer sehr bereichernd. Wellershoff war, glaube ich, überzeugt davon, dass Literatur Realität erfahrbar machen soll. Und das nicht durch Abbilden, sondern durch Durchdringen. Und das ist bis heute sehr aktuell.
Im Frühling 2013 war mir ein besonderes Privileg zuteil geworden. Ich hatte ihm bei der Fertigstellung seines letzten, auf seinen Wunsch hin entstandenen Buches buchstäblich über die Schulter blicken dürfen. Der großformatige Band würde den Titel »Was die Bilder erzählen«, ein Rundgang durch mein imaginäres Museum tragen und die Werke von mehr als 230 Gemälden aus 500 Jahren versammeln, zu denen er literarische Texte sowie denkbar knappe Legenden verfasst hatte. Ein Projekt, von dem ich bis zu jenem Vormittag, an dem er mich anrief und sagte, komm mal rüber, ich möchte dir etwas zeigen, keine Ahnung gehabt hatte. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns gerade mal ein Vierteljahr. Und dann präsentierte er mir stolz den ersten Lauf der Druckfahnen des Buches, die offenbar am Morgen mit der Post eingetroffen waren. Er tat es auf eine ebenso ungewöhnliche wie bezwingende Weise, indem er gezielt eine Fülle einzelner Seiten verstreut im Zimmer platziert hatte, auf seinem Bett, am Boden, auf dem Heizkörper, dem Nachttisch oder auf seinem Schreibtisch, als wolle er mich damit im Kleinen zu einer Art imaginären Museumsrundgang animieren. Sogleich sehe ich mich wieder in seinem Arbeitszimmer, stehen, sitzen oder knien, um Blatt für Blatt das jeweils darauf abgebildete Gemälde und den von ihm dazu verfassten Text zu lesen und auf mich wirken zu lassen. Der Eindruck, den diese ungewöhnliche Kombination aus den jeweils gezeigten Gemälden und seinen dazu erdachten, in ihrer stupenden Klarheit wunderbar einleuchtenden Texten erzeugte, war verblüffend. Denn diesem 87-jährigen Teufelskerl war ein wahres Kunststück geglückt. Mit seinen das Abgebildete beschreibenden und umschmeichelnden Texten und Legenden blies er mal eben, wie im Handumdrehen, den kunsthistorischen Staub von den ausgewählten Gemälden, den die Interpretationen und hochtrabenden Analysen ganzer Armeen von Kunstkennern und Historikern über die Jahrhunderte hinweg darauf hinterlassen hatten. Damit rückte er sie in ein frisches, völlig neues Licht, so als hole er sie aus der Finsternis irgendwelche Archive hervor, in denen sie beschützt vor zudringlichen Blicken eine Ewigkeit lang gelagert hatten. Wellershoff interpretiert in seinem Buch das jeweils einzeln vorgestellte Gemälde nicht im herkömmlichen Sinn aus kunsthistorischer Warte, sondern lässt sich vielmehr lauschenderweise berichten, was es ihm aus sich heraus über sich zu erzählen hat.
Ich habe mich immer für Kunst interessiert und habe auch schon mal über Kunst ein Buch geschrieben, die Auflösung des Kunstbegriffs, wo sozusagen die Kategorien traditioneller Art in Frage gestellt wurden. Aber das war nicht der Ausgangspunkt. Irgendwann bin ich darauf gekommen, mal wieder ein Bild zu beschreiben. Bin gefragt worden von einem Zeitungsredakteur, ob ich für seine Zeitung ein Bild beschreiben könnte, nur mit einem einzigen Satz. Dann habe ich gesagt, also ein einziger Satz. Das ist übertrieben, das geht nicht. Aber hinterher hat mich der Gedanke gefesselt.
In äußerster Konzentration auf wenige Sätze bringt Wellershoff die jeweils beschriebenen Bilder zum Sprechen. Dabei nähert er sich ihnen ohne eine vorgefasste Meinung von bildender Kunst, die er demonstrieren könnte. Im Zentrum seines imaginären Museums stehen 25 Arbeiten des deutschen Malers und Zeichners Adolf von Menzel, der zu Zeiten der wilhelminischen Epoche ein Gesamtwerk schuf, von dessen durchweg realistischen und durchaus abgründigen Darstellungen des damaligen Lebens Wellershoff sich stark angesprochen fühlte, denn sie frönen einem Realismus, in welchem er seine eigene Vorstellung davon, wie dieser sich in der Literatur zeigen müsse, offenbar vorweggenommen fand. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa schrieb einmal:
Wer in nur einem Wort die hauptsächliche Charakteristik der modernen Kunst zusammenfassen wollte, würde sie völlig hinreichend in dem Wort Traum finden.
Ich habe mit Dieter Wellershoff oft über sein Kunstverständnis und seine Träume gesprochen und über die Bedeutung, die diese für ihn hatten. Denn er begriff seine Erzählungen, Novellen und Romane ja immer auch als Versuche, den oftmals unerfüllt gebliebenen Sehnsüchten und Träumen seiner Figuren nachzuspüren und ihnen vor dem Hintergrund selbstgemachter Erfahrungen eine literarische Form zu geben. So spricht er in seinen Gedichten von Aufgaben, die ihm im Traum gestellt werden, oder von dem ganz verstiegenen Gefühl, zum zweiten Mal leben zu wollen, nachdem das erste Leben vergangen ist. Im Portugiesischen bezeichnet der Begriff Saudade eine schweifende, uferlose Sehnsucht und eine spezielle Ausprägung des Heim- und Fernwehs. Das Gefühl, etwas Geliebtes verloren zu haben. Darauf angesprochen, definierte Wellershoff Saudade für sich als eine besondere Spielart der Nostalgie, nämlich als die Sehnsucht nach dem Augenblick, dem Kommenden, der noch nicht da und schon im nächsten Moment für immer verloren ist. Denn es handele sich dabei nicht um die Sehnsucht nach etwas Vergangenem, sondern um die Sehnsucht nach der Zukunft, in der alles ungewiss und doch möglich scheint. Das Glück, die Erfüllung früh gehegter Lebensträume und auch eine Liebe, die man noch nicht erlebt hat und deren Verlust man doch bereits bedauert. In diesem Zusammenhang sprachen wir oft über Pessoa, den Dichter der Masken, der sich wiederkehrend die Frage gestellt hat, wer wir im wahren Leben sind und wer in unseren Träumen. Ein Autor, dem Wellershoff sich sehr verbunden fühlte. In Pessoas berühmtem Gedicht »Tabakladen« heißt es dazu:
Was weiß ich von dem, was ich sein werde? Ich, der nicht weiß, was ich bin? Bin ich der, für den ich mich halte? Aber ich halte mich für so vielerlei. Und so viele glauben, dasselbe zu sein, dass es so viele nicht geben kann. Abgesehen davon trage ich in mir alle Träume der Welt.
Entsprechend dazu finden sich in Wellershoffs 2008 erschienenem Gedichtband »Zwischenreich« folgende Zeilen:
Das erfundene Leben, das echte, das geträumte, Schaubilder erhellt von Blitzen, einem verschwommenen Wetterleuchten, Erinnerung ein dauernd gerissener, wieder geflickter Film, der in einer falschen Geschwindigkeit abläuft. Dasselbe Schweigen wie in einem dunklen,
sternlosen Korridor und mit demselben Lächeln, ganz außen, irr vor Unwissenheit, unwissend und stimmlos, unwissend und überrascht, umarmten wir uns auf jeder Treppenstufe.
Bis zuletzt kreisten Wellershoffs Denken und Schreiben um die Fragen, wer wir sind und wer wir sein wollen und wie wir mit der Erfahrung umgehen, einmal Erlebtes nicht revidieren zu können und womöglich nicht der geworden zu sein, der zu werden man einst gehofft hatte. Wir können an Schauplätze der Vergangenheit zurückkehren, doch die Vergangenheit zurückholen können wir nicht. Und wenn ich auf meine enge Freundschaft mit Dieter Wellershoff zurückblicke, so ist festzustellen, wir sind nie zusammen gereist, waren weder gemeinsam im Kino noch im Restaurant oder in einem Jazzkonzert. Unsere wiederkehrenden Begegnungen beschränkten sich auf Treffen in seiner Wohnung, vor allem auf sein Arbeitszimmer. Spaziergänge in den nahen Park, sofern das Wetter es zuließ, oder zur seinerzeit neu eröffneten Eisdiele am unteren Ende der Mainzer Straße. Und wenn er mich zu sich einlud, um gemeinsam ein Fußballspiel anzuschauen, servierte er mir jedes Mal warmes Bier. Das alles ist auf den ersten Blick so unspektakulär und gewöhnlich, dass es den Anschein hat, als sei es nicht der Erwähnung wert. Doch in meinen Augen ist es das. Denn diese schönen kleinen Wiederholungen und meine scheinbar alltäglichen Erlebnisse mit ihm bildeten den Rahmen unserer zahlreichen, wundervollen, oft stundenlangen Gespräche. Während ich dies schreibe, wird mir klar, dass ich seine Abwesenheit in der Welt durch die Anwesenheit meiner Worte zu füllen versuche, als könnte ich ihn dadurch wenigstens für die Dauer ihrer Niederschrift wieder zum Leben erwecken. Doch sie füllen wahrscheinlich nicht einmal die Konturen seines Wesens aus, und indem ich über ihn schreibe, decke ich ihn obendrein mit meinen Worten ein Stück weit zu, und er ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war, sondern ein literarisches Geschöpf, wie er selbst sie in großer Zahl erschuf, ein Mann aus Wörtern. Trotzdem meine ich sagen zu dürfen, so ist er gewesen. So habe ich ihn erlebt. Noch einmal sein ehemaliger Verleger Helge Malchow.
Er war für mich eine herausragende Figur, nicht nur des Verlagslebens, sondern der bundesdeutschen kulturellen Situation und Lage, weil er, wie kaum ein anderer Autor, der mir einfällt, im gleichen Maße intellektueller Analytiker und selber literarischer Autor war. In der breiten literarischen Öffentlichkeit hat er manchmal darunter gelitten, dass er eher als Lektor und als intellektueller Essayist wahrgenommen wurde und als Schriftsteller im engeren Sinne nie die ganz großen Anerkennung gefunden hat, wie vergleichbare Autoren seiner Zeit wie Günter Grass oder Heinrich Böll oder andere. Aber das war aus meiner Sicht eine Ungerechtigkeit, die dadurch zustande kam, dass seine intellektuellen Kapazitäten auf so spektakulär hohem Niveau waren, dass man ihm gewissermaßen die ewige romantische Dimension, die man der Literatur zurechnet, nicht abgenommen hat. Also erst der Liebeswunsch war ja sein großer Roman, der auch in der literarischen Öffentlichkeit dann plötzlich einen Durchbruch gebracht hat, sehr spät in seinem Leben. Neben der Tatsache, dass er ja auf anderen Gebieten, also auch ein Pionier war, wie zum Beispiel dem, was man heute Memoirs nennt, also autobiografisch-literarische Schriften, wie zum Beispiel der Ernstfall über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, da war er weit vor seiner Zeit und hat Akzente gesetzt, die man heute mit viel mehr Lob überschütten würde als zu der Zeit, in der er selber diese Texte geschrieben hat und in der sie erschienen sind.
Das Private ist eine Dunkelkammer, heißt es an einer Stelle der Erzählsammlung Das normale Leben. Und flüchtig betrachtet war ihr Verfasser einer, der das Private oder Persönliche aus seinen Texten heraushielt und lieber im Dunkeln beließ. Tatsächlich aber schmuggelte er es sehr wohl durch gewisse Hintertürchen in eine Reihe von Texten ein. So etwa in seinen wuchtigen Roman »Der Sieger nimmt alles«, der den Selbstmord seines Bruders thematisiert. Oder in die Novelle »Die Sirene«, in der Wellershoff die wiederkehrenden nächtlichen Anrufe einer fremden Frau, die ihm ihre Zuneigung gestanden hatte, in Literatur verwandelte. Vor dem Schreiben kam bei ihm immer zuerst das Leben. Also diese oder jene wie auch immer gemachte Erfahrung, mit welcher er seine Geschichten grundierte. Dieter Wellershoff war seinem Selbstverständnis nach ein literarischer Ruhestörer, der es mit seinen Texten darauf anlegte, seine Leser zu beunruhigen oder gar zu verstören, indem er sie in ihren Routinen aufstörte und mit dem nicht selten Prekären der menschlichen Existenz konfrontierte und damit verbunden auf die Überlebenskämpfe anspielte, die es dabei auszufechten gilt. Er beschrieb ungeschminkt und in harten Kontrasten, was andere in ihren Texten mit bunten Farben übermalten. Doch sein Unruhestiftertum war nicht das eines Rolf-Dieter Brinkmann, der auf schrille Aktionen setzte, um sein Nicht-Einverstanden-Sein mit der Welt zu demonstrieren. Wellershoff beunruhigte vielmehr Kraft seiner intellektuellen Schärfe und seiner damit verbundenen mangelnden Bereitschaft zu faulen Kompromissen. Er konnte und wollte die Dinge nur so beschreiben und bewerten, wie er sie gezwungen war zu sehen. Selbst das Sterben und den Tod, über den er in seinem 2014 erschienenen Hörbuch »Ans Ende kommen« sprach.
Was ist das, das Sterben? Weiß man das, dass man stirbt? Oder stirbt man, ohne zu wissen, dass es jetzt Schluss ist? Oder macht es gar nichts mehr aus? Oder sehnt man sich danach? Oder was ist es? Das Sterben, das erlebt man einmal. Aber man hat Respekt davor, muss ich sagen. Wie wird das sein? Was wird in einem geschehen? Die Menschen, die nicht mehr glauben, dass es die große Kompensation gibt, später kommt ihr ja alle in den Himmel und dann seid ihr unsterblich und dann habt ihr ja alles im Überfluss, die das nicht glauben, sondern die das Leben als eine begrenzte Strecke sehen, die haben auch das Recht darauf, dass diese Strecke vollkommen gestaltet wird, einschließlich des Sterbens. Man kann ja eigentlich nichts mehr falsch machen. Es sei denn, jemand will den Sterbeprozess wirklich mit einem letzten, kann ich mir auch vorstellen, dass es das gibt, Erkenntniswillen durchmachen. Also zu sehen, das ist die letzte Erkenntnis, die ich noch machen kann. Ich sterbe und ringsum, da sitzen sie noch und fragen nach mir und berühren mich und so weiter. Aber der Widerspruch, der da wohl drinsteckt, ist, dass man diese Beobachtungsschärfe sicher nicht behalten kann.
Dieter Wellershoff ist den sogenannten letzten schmerzvollen Fragen, die sich uns im Leben stellen, nie ausgewichen, sondern hat sich im Gegenteil stets direkt auf sie zubewegt. Dabei ist er nie als ein Wissender aufgetreten, sondern noch im hohen Alter als ein Fragender und zugleich als jemand, der sich bis zuletzt immer auch für seine Nächsten interessierte. Die Dinge knapp und klar bezeichnen, statt sie wortreich zu verschleiern, war sein Anliegen. Hinzusehen, statt sich abzuwenden. Akzeptieren, statt auszuweichen. Im existenzialistischen Sinne Ja zu sagen zum eigenen Schicksal und es annehmen. Davon handeln all seine Erzählungen, Romane und Gedichte, indem sie zeigen und hinterfragen, was es heißt, ein Mensch zu sein, der dazu verurteilt ist, frei zu sein und sich durch seine Entscheidung und Taten selbst definieren muss. Er selbst, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, ist dieser Idee bis zuletzt konsequent gefolgt, auf seine ganz eigene Art.
Die Realität ist das eigentliche Fantastische. Zu Leben und Werk des Kölner Schriftstellers Dieter Wellershoff. Ein Feature von Peter Henning. Es sprachen Uwe-Peter Spinner und Fabian Kulb. Ton und Technik Christian Eickhoff und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ott. Redaktion Anja Brockert und Frank Hertweg. Produktion Südwestrundfunk 2025.